ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Und da kommt sie schon angeflogen, die neue Folge von Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Und heute geht's um unsere gefiederten Freunde. Was können wir tun für Vögel im Garten und auf dem Balkon? Viel Spaß. Und mein Gast ist heute Philipp Herrmann, besser bekannt als der Vogel-Philipp. Servus.
Ja, servus, grüß dich.
Wobei, eigentlich bin ich ja bei dir zu Gast. Wir sitzen nämlich in deinem Garten und es ist jetzt kurz vor 10 und hier ist schon ganz schön viel Gezwitscher. Wen hören wir da jetzt gerade alles?
Ja, also hier geht es gerade richtig ab. Am meisten freut mich die Dorngrasmücke, die hier ständig singt seit 2 Jahren. Wir haben hier eine Amsel, eine Kohlmeise. Ja, die Elster fliegt vorbei, also hier ist wirklich viel los.
Es ist schon so, dass ja die Vögel auch immer zu bestimmten Uhrzeiten besonders aktiv sind. Ne? Also ich kenne das, wir schlafen mit offenem Fenster und manchmal geht es um 4.30 Uhr irgendwie schon los, dass da draußen, ich glaube, das ist eine Mönchsgrasmücke, mega Alarm macht und ich mich dann immer frage, wie kann so ein Federball so laut sein? Was hat denn das damit auf sich? Die könnten ja auch alle gleichzeitig starten.
Ja, also das hat sich so eingependelt anscheinend. Also es gibt ja einen Hausrotschwanz, der schon im Dunkeln beginnt und nacheinander gibt es dann verschiedene Vogelarten, bis dann mittags, wenn der Pirol singt sozusagen. Ja, also der Beginn ist unterschiedlich. Man kennt das von der Vogeluhr. Es gibt immer einen Startzeitpunkt, Frühaufsteher und Langschläfer.
Ah, okay.
Und singen aber auch den ganzen Tag. Also in der Hochsaison ist dann immer was los eigentlich.
Also die fangen alle unterschiedlich an, aber sind dann auch den ganzen Tag über.
Genau, also das ist nicht nur der Zeitpunkt, an dem sie singen, sondern den ganzen Tag über. Und ja.
Sag doch noch mal ganz kurz, wann ist denn aus dem Philipp der Vogel-Philipp geworden und wie ist das überhaupt passiert?
Ja, also das Interesse ist natürlich schon sehr, sehr lange da. Ich bin hier ganz auf dem Dorf aufgewachsen mit großen Garten und direkt am Waldrand und am Fluss. Sehr idyllisch und war die ganze Kindheit nur im Wald. Und dann hat sich irgendwie mit 10, 11 Jahren habe ich ein Vogelbuch und ein Fernglas geschenkt bekommen. Und dann ging es los mit der Vogelkunde. Und dann gab es noch eine CD, eine Vogelstimmen-CD, mit der ich dann zum Einschlafen die Vogelstimmen gehört habe. Und dann war es um mich geschehen, sage ich mal. Und ich konnte dann wirklich die ganzen Vogelstimmen mit 15 Jahren und habe das Hobby dann zum Ruf gemacht. Also bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, dass sie mich da unterstützt haben auf dem Weg. Es ging dann über Naturschutz- und Landschaftsplanungsstudium. Und heute arbeite ich für einen Landschaftspflegeverband und bin freiberuflich als Gutachter tätig. Genau, und dann ja der Name Vogelphilipp, den gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Kommt eigentlich aus meiner Skater-Jugendzeit, aus der Clique, wo es mehrere Philipps gab. Und ich war halt der sich für Vögel interessiert hat.
Ah.
Und bei den Skatern ist alles so krass auf Marke getrimmt. Und das habe ich dann in Naturschutz übertragen und mit dem Vogelphilipp eine Marke geschaffen.
Ach, wie lustig. Sehr cool. Philipp, wir sind ja hier am Stadtrand von Landshut und trotzdem ist hier ja eine Menge los, was die Vogelwelt angeht.
Ja.
Worauf hast denn du geachtet bei der Gartengestaltung? Was ist denn da wichtig, wenn ich da Vögel unterstützen möchte?
Also ich bin ja in einen Garten gezogen, der schon 40 Jahre Bestand hatte und schon naturgartenmäßig ausgerichtet war. Aber ja, mir sind heimische Pflanzen sehr wichtig, also gerade die halt Pollen und Nektar bieten. Und in die Richtung habe ich eben ja auch angesät mit heimischem Saatgut. Ich habe einen Steinhaufen hier für die Eidechsen. Ich habe einen kleinen Tümpel, wo die Kinder keschern können. Also vielfältig. Wir sind ja so leicht am Hang mit kleinen Terrassen noch dabei. Da ist eine Trockenmauer noch mir wichtig gewesen. Also ich habe auf Strukturen geachtet, also verschiedenste Kleinstlebensräume, wilde Ecken und so, dass man es halt auch nutzen kann und sich erholen kann gleichzeitig.
Und das heißt, wenn ich also viele Tiere im Garten habt, dann kommen automatisch auch viele Vögel, oder?
Ja, genau. Also man kann das so, also es fängt eigentlich bei der Pflanzenvielfalt an, also auch bei der Wahl, ob es jetzt heimische sind oder nicht heimische Pflanzen. Es gibt ja genug Pflanzen, ja, wie die Tulpen oder so, die jetzt auch kein Nektar bieten zum Beispiel, oder die Forsythie. Und wenn man darauf achtet, dass man dann heimische Pflanzen nimmt, dann geht's eben los mit, ja, Schmetterlingslarven, mit kleinen Insekten, die gefressen werden von den Eidechsen, von den Vögeln, bis hin zu Bären und sonstigen. Also es fängt wirklich mit der Pflanze an, sage ich jetzt mal.
Was sollten so Pflanzen, die ich extra für die Vögel anpflanze, sonst noch so können?
Ja, Versteckmöglichkeiten bieten, natürlich für Nestanlage. Ich schaue auch drauf, dass vielleicht die eine oder andere Pflanze ein paar Dornen hat, wie der Weißdorn oder die Schlehe. Da sind sie halt gut geschützt auch vor Katzen und anderen Tieren, die aufs Nest abgesehen haben.
Hat es überhaupt Sinn, dass ich einen vogelfreundlichen Garten anlege, wenn da ständig Katzen rumlaufen? Das ist ja auch häufig der Fall.
Ja, ist tatsächlich schwierig. Also wir haben jetzt selber keine Katzen, aber die kommen von den Nachbarn häufig rübergelaufen. Gut, jetzt seit wir einen Hund haben, seit 2 Jahren, ist es was anderes. Da ist der Hund hier vorherrschend. Aber man merkt das dann tatsächlich. Also es gibt diese Aussage von Landscape of Fear, also von dieser Landschaft der Angst. Also es reicht eigentlich die Präsenz von Katzen oder vielen Katzen, dass die Vögel sich schon nicht mehr wohlfühlen. Wir hatten das hier in einem Nistkasten direkt oben drüber. Da saßen im ersten Jahr die Katzen einfach ewig drunter und die Vögel sind eigentlich eingezogen. Und jetzt, seit der Hund da ist, werden wieder merklich mehr Nistkästen bezogen.
Wenn ich jetzt keinen Hund habe und es sind trotzdem viele Katzen unterwegs, und möchte nicht, dass die mir die Nistkästen ausräumen, gibt es da Möglichkeiten, dass ich da irgendwie dafür sorgen kann, dass die Vögel ein bisschen sicherer sind?
Ja, also es ist sehr, sehr schwierig. Aber mit einem sehr dichten Gebüsch, dichter Hecke kann man schon was erreichen. Ich habe hier auch eine Stelle, wo die Eidechsen rumlaufen, die auch immer gern gejagt werden von den Katzen. Und da habe ich jetzt extra viel Astschnitt auch einfach hingeworfen, dass die halt unter den Ästen an der Trockenmauer entlang laufen können.
Also so, dass die Katzen da nicht rankommen, weil es ist halt zu dornig oder
genau,
es ist halt zu versteckmäßig.
Ja. Also es gibt auch einen Weg, wo sie immer gerne durchgegangen sind. Da habe ich dann auch direkt in den Weg praktisch hinter dem Zaun so Äste mit Dornen aufgehäufelt. Und den Weg nutzen sie tatsächlich nicht mehr jetzt.
Also du musst ständig gucken, wo kommen sie rein und wo kann ich in den Weg abschneiden,
genau,
alles, was dazugehört. Wie handhabst du das? Du hast jetzt Pflanzen gesetzt, damit die Vögel was zu fressen haben, also Insekten oder die Sämereien.
Ja.
Fütterst du eigentlich? Oder wie stehst du zu dem Thema Fütterung? Das ist ja oft ein heikles Thema manchmal. Füttert man jetzt, füttert man das ganze Jahr, füttert man gar nicht? Also wir im Kleingarten füttern gar nicht, weil viele drumherum füttern, wo ich mir dann denke, das müssen wir jetzt nicht auch noch machen.
Ja.
Wie stehst du dazu?
Ja, ist natürlich großes Thema oder großes Streitthema sogar. Aber auch hier wieder bin ich ja eigentlich entspannt. Wir haben eine kleine Futterstelle, weil ich das toll finde, mit den Kindern da auch zu beobachten. Wir hatten jetzt auch eine Stelle, wo von den Meisenknödeln, die ja nicht im Netz sind, sondern in so einer gestapelten Röhre, wo da ein paar Sachen runterfallen, dann das Mäuschen kommt im Winter und sich da was holt. Das ist natürlich toll, da die Natur zu beobachten, mit Fernglas am Fenster zu sitzen. Aber da, wenn es wieder ins Extrem geht, wo man dann irgendwie kiloweise das Zeug verfüttert, da bin ich jetzt nicht so dafür. Zudem hilft mir eigentlich jetzt nicht den seltenen Vogelarten. Also man tut den Arten was Gutes, die sowieso schon häufig sind. Also man bringt Meisen und Finken durch den Winter. Aber den Vögeln, denen es draußen schlecht geht, wie den Feldlerchen und Rebhühnern, den hilft man mit einer Fütterung nicht. Also muss man sich auch mal bewusst sein. Es ist natürlich schön, die Vögel in den Garten zu locken. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, nicht nur das gekaufte Futter zu nehmen, sondern mal einen Apfel aufzuschneiden oder was anderes zu machen. Ja, ich würde das entspannt sehen. Die Leute, die gerne füttern, die sollen das tun, aber aus meiner Sicht immer in Maßen. Und im Sommer muss man aufpassen, tatsächlich ab April, wenn es zu warm wird, dann ist eben die Verbreitung von Krankheiten durch Futter, was jetzt da rumliegt, erhöht. Und dann sollte man aufpassen.
Das bedeutet nicht das ganze Jahr füttern, sondern nur im Winter? Oder wenn man jetzt füttern möchte, wenn man sich entschieden hat, ich möchte, um die Vögel zu beobachten, von wann bis wann fütterst du? Oder sollte
genau, also man sollte eigentlich nur bis April füttern. Also England hat jetzt neue Studien rausgebracht, wo es heißt, man sollte ab April nicht füttern bis in September, Oktober. Weil einfach die Gefahr so hoch ist, dass sich Krankheiten ausbreiten. Man kennt das bei den Blaumeisen, bei den Amseln, bei den Grünfinken. Da gab es hohe Einbußen in den Beständen durch diese Krankheitsübertragung.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe zu füttern und ich möchte jetzt verhindern, dass sich Krankheiten verbreiten, wie mache ich so eine Futterstelle sauber? Worauf muss ich denn da gucken?
Genau, also wie gesagt, man sollte dann nicht Futterstellen nehmen, wo die Vögel in dem Getreide oder in den Sämereien dann rumtapsen, sondern was nehmen, was hängt, so als Futterspender. Die Futterspender muss man eher selten sauber machen. Das andere muss man schon regelmäßig, wahrscheinlich wöchentlich sauber machen. Man kann ja den Vögeln auch anders helfen, jetzt wenn es sehr heiß wird, mit Tränken. Die sollte man auch regelmäßig reinigen.
Ja, reicht es irgendwie auszuwischen oder worauf muss ich da achten?
Ja, das Wasser wechseln vor allen Dingen und ja, vielleicht mal auswischen.
Und die Futterstellen nur ausfegen oder was muss ich da machen?
Ja, genau. Wenn das Getreide irgendwie feucht geworden ist oder sowas, das dann rausfegen und abtrocknen lassen und dann nochmal was rein. Aber wie gesagt, die Futterspender sind eigentlich die bessere Wahl.
Bleiben wir jetzt noch mal dabei. Ich habe mich entschieden, ich möchte füttern. Es gibt ja eine Riesenauswahl im Handel, also von Sämereien. Es gibt Mehlwürmer, alles Mögliche. Kann ich immer alles füttern oder worauf muss ich da gucken?
Ja, es gibt ja zunehmend dieses Insektenfutter auch. Ich meine, das ist jetzt ja etwas teurer, sage ich jetzt mal. Ich bin immer noch dafür, dass man gerade für Insekten im Garten genug tun kann oder auf dem Balkon auch. Oder kann man immer genug bieten an ja, heimischen Pflanzen, die eben Insektenvielfalt bieten. Bei der anderen Nahrung würde ich schon darauf achten, dass es biologisch angebaut wird, weil in England eben auch diese Studien sagen, dass dieser enorme Vogelfutterbedarf bei den Leuten natürlich eine eigene Produktion in der Landwirtschaft ausmacht. gerade wenn man auf die Vögel achten möchte, dann muss man auch schauen auf die Produktion von dem Vogelfutter selber. Also es kann ja nicht sein, dass man jetzt ein Vogelfutter nimmt, was halt gedüngt, gespritzt und sonst was wird, um dann die Vögel mit gespritzten Sämereien zu füttern und gleichzeitig draußen riesen Flächenbedarf zu haben von der intensivsten Landwirtschaft. Also da lieber auch auf biologisch angebaute Sonnenblumenkerne zurückgreifen. Und das passt ja auch, wenn man jetzt in geringerem Maße füttert, sage ich jetzt mal, dann kann man auch das bessere Futter nehmen.
Okay, das heißt, du sagst, also aus deiner Warte von April bis September eher nicht füttern.
Genau.
Und wenn füttern, biologisch angebaut und auch nicht zu viel, ja, sondern nur an kleinen Stellen, damit man halt was beobachten kann.
Genau, ja.
Es gibt ja nicht nur eine riesengroße Auswahl an verschiedenen Vogelfuttervarianten, es gibt ja auch quasi eine endlose gefühlt Auswahl an Nistkästen und solchen Geschichten. Wenn ich jetzt Nistkästen im Garten haben möchte, kannst du noch mal kurz erklären, was sind so die absoluten Punkte, wo ich darauf achten muss, damit der auch wirklich angenommen wird, dass ich nicht enttäuscht bin, dass ich den da hingehängt habe mit einer Leiter und mich da angestrengt habe und da kommt aber gar keiner rein. Worauf muss ich denn achten?
Ja, also ich würde mal verschiedene Nistkästen nehmen, vielleicht zwei oder drei. Einen mit einem großen Loch, einen mit einem kleinen, also Star, Meise und vielleicht noch eine Halbhülle. Die ist dann für einen Hausrotschwanz oder Rotkehlchen geeignet. Immer so hängen, dass es nicht reinregnet natürlich und auch ein bisschen geschützter aufhängen. Also nicht komplett frei, starren Kasten vielleicht schon, aber die anderen sollten in einem Baum hängen oder in einem Gebüsch und nicht total frei. Es sind eigentlich so die Grundregeln.
Und so Höhe und Ausrichtung?
Ja, also Ausrichtung halt wetterabgewandt, Richtung Osten vor allen Dingen, Osten, Südosten. Nordosten geht alles.
Nordosten geht auch? Ist nicht
ja,
zu dunkel? Zu
nee,
kalt?
Nee, also hauptsächlich nicht nach Westen, dass es da voll reinregnet. Dann sollten sie gerade hängen, dass das auch nicht von oben reinläuft, aber das ist eigentlich relativ klar. Und ja, von der Höhe, sage ich mal, ab ja, 3 Meter, so dass halt Katzen nicht rankommen. Und nach oben ist eigentlich keine Begrenzung, sage ich jetzt mal.
Und muss ich die dann auch sauber machen oder wie oft muss ich die sauber machen?
Ja, also ich würde das schon schauen, dass man es jährlich macht, vielleicht zum Oktober, November, im Herbst dann, wenn die alle mit dem Brüten fertig sind. Ja, beim Reinigen darauf achten, dass man vielleicht vorsichtig aufmacht, entweder vorne oder oben ist meistens die Klappe, reingucken, dass da nichts anderes drin sitzt, weil im Herbst können natürlich auch irgendwie Siebenschläfer oder vielleicht auch mal eine Fledermaus drin sitzen, also vorsichtig aufmachen. Wenn nichts da ist.
Vorher klingeln am besten, Anmeldung.
Vorher, genau. Nie schlecht, einfach mal klingeln. Genau, dann aufmachen, Nest rausnehmen und halt ein bisschen Abstand halten. Weil es kann immer sein, dass das sehr staubig ist oder Milben drin sind oder sowas.
Kann mir da irgendwas gefährlich werden, was da drin ist?
Ja, eigentlich nicht wirklich. Also wer staubanfällig ist, vielleicht eine Maske aufziehen, aber ansonsten mit ein bisschen Abstand und möglichst so, dass man nicht direkt drunter steht, sondern mit der Leiter so, dass man oben drüber ist, über dem Kasten. Und dann passt das eigentlich, wenn man es gut ausgekehrt hat. Ich meine, in der Spechthülle, in der natürlichen, wo der Vogel brütet, macht auch niemand sauber, aber es ist nun mal eine menschengemachte Nistmöglichkeit und von daher dann schon mal reinigen.
Und auskehren reicht, da muss ich jetzt nicht noch irgendwas durchwischen oder
nee,
sowas?
Nee, also das so intensiv braucht es nicht sein. Nee, es geht vor allen Dingen um Milben und so Flohgeziefer, also Federgeziefer meine ich, was halt den Vögeln dann reinkrabbelt. Ja.
Wenn ich jetzt keinen Garten habe, wenn ich jetzt nur einen Balkon habe, paar Quadratmeter groß, 5. Stock, keine Ahnung, kann ich da auch irgendwas tun, um Vögel zu unterstützen?
Ja klar, es gibt auch ein paar Balkonpflanzen, also dass man 1 oder 2 Kästen macht mit heimischem Saatgut zum Beispiel. Ja, eine Vogeltränke aufstellen, Nistkasten aufhängen, gerade Gebäudebrüter wie Spatzen, Mauersegler, vielleicht auch Schwalben an einer oder anderen Stelle, die kommen auch in eine Nisthilfe auf den Balkon.
Auch wenn ich mich da ständig bewege oder muss ich den Balkon dann in Ruhe lassen, damit die sich da wohlfühlen?
Die Vögel in der Stadt sind da schon etwas gewohnter als die Wildvögel jetzt draußen auf dem Land. Die kriegen das hin, ja. Die gewöhnen sich da dran. Also auch die Amseln kann man ja häufig auf dem Balkon nisten sehen und mit etwas Vorsicht sich dann bewegen. Aber in der Regel sind die das gewohnt.
Vogelfüttern auf dem Balkon, funktioniert das auch? Oder?
Ja, das funktioniert natürlich auch wie gesagt, am besten mit einem Futterspender.
Ich habe es schon häufig von Leuten gehört, die jetzt Vögel auf ihren Garten locken wollten. Da steht dann eine Futterstelle rum und da will aber partout kein Vogel hin. Woran kann das denn liegen? Ich weiß, um Ferndiagnose und so, aber ja, wenn man dann enttäuscht ist und man freut sich darauf, dass die Vögel jetzt vorbeikommen, da passiert aber gar nichts.
Ja.
Woran könnte sowas liegen?
Also man muss sie schon so aufstellen, dass die Vögel ein bisschen geschützt sind, irgendwie neben einem Strauch, wo sie in Deckung praktisch anfliegen können. Und so,
wenn ich das auf dem Balkon gar nicht habe, weil ich da keine Sträucher habe.
Ja, gibt ja die Möglichkeit auch mit Topfpflanzen da was zu machen. Also das ist einfach mit einer größeren Topfpflanze direkt daneben gestellt. Da haben die auch eine gewisse Deckung. Also das geht schon. Oder so eine Fassadenbegrünung, wo irgendwas hochklettert, eine Klimatis oder ja, ähnliche pflanzen.
Also es würde jetzt nicht funktionieren, wenn ich die Futterstelle mitten auf den Balkon stelle, weil da denken die, da kann ich gefressen werden. Also es sollte schon irgendwie so stehen, dass das so einen gewissen Schutz drumherum gibt.
Ja, genau.
Habe ich richtig verstanden.
Ja, an der Seite am besten, an der Mauer vielleicht oder mit einer höheren Topfpflanze oder vielleicht einer Klematis, die da hochrankt.
Was mich jetzt nochmal interessiert, du bist ja sehr auch auf diese Vogelstimmen fixiert, ne? Ja. Dir kann man ja auch noch Nachrichten schicken oder per WhatsApp. Ist das noch aktuell?
Die Vogelstimmen-Hotline, genau.
Die Vogelstimmen-Hotline, genau. Das heißt, wenn man wissen möchte, welcher Vogel da gerade unterwegs ist, kannst du das dann bestimmen.
Genau.
Wie bist denn du so auf diese Stimmen fixiert? Weil das muss ja auch irgendwann mal angefangen haben, ne?
Ja, einfach so, dass ich sehr audiofixiert bin anscheinend. Also es interessiert mich total und auch zu verstehen, es gibt ja nicht nur den Gesang, sondern es gibt Warnrufe, es gibt Kontaktrufe, Jungen-Bettelrufe und so weiter. Und das kriege ich halt alles mit, auch was im Garten so ist. Und
kannst du überhaupt noch normal draußen rumlaufen? Kannst du das ausstellen?
Nein, die Stimmenbestimmung funktioniert eigentlich durchgehend. Also auch wenn wir jetzt hier uns unterhalten, kriege ich alles mit, was hier singt. Auch die junge Meise, die jetzt im anderen Kasten sitzt zum Beispiel. Also das ist eher... ist nicht zum Abschalten. Es ist anders, wenn man sich die Augen zuhält und nichts mehr sieht, aber mit den Ohren ist man doch immer on sozusagen. Das läuft komplett durch bei mir und macht mir aber nichts aus. Ich finde das total spannend und erhellend einfach, dass das so abläuft die ganze Zeit.
Wenn ich jetzt so anfangen möchte, mich mit dem Thema zu befassen und also so ein paar Rufe kann ich jetzt mittlerweile auch schon unterscheiden. Ja. Wenn man im Garten was hört und dann fragt man mal die App oder was auch immer oder man fragt dich.
Ja.
Aber wie geht man denn daran, wenn man das so ein bisschen strukturierter angehen will, sage ich jetzt mal?
Ja, also wie du gesagt hast, so mit so einer App oder sowas ist schon mal ganz nett. Also man muss sich ja irgendwie mal erst mal reinhören. Also einfach mal in den Garten gehen, um mal zu lauschen, wie viele verschiedene Vogelarten höre ich denn eigentlich? Höre ich verschiedene oder wie ist das? Und ganz tolles Mikroabenteuer ist sozusagen, wenn man mal wirklich sich den Wecker stellt und zum Sonnenaufgang im Garten ist. Also Schrebergarten kann natürlich auch total toll sein. Aber dass man zum Sonnenaufgang mal einfach hingeht und mal innehält und mal lauscht. Man kann ja danach frühstücken gehen oder ins Bett wieder. Aber einfach das mal zu erleben, was da los ist in der Früh, das ist schon wirklich toll. Ja, und dann langsam rein mit einer App durchhören oder mir eine Vogelstimmen-Sprachnachricht schicken. Genau, wenn man mal ein, zwei Arten kennt, wie den Zilpzalp oder die Mönchsgrasmücke, dann schließt das so eine neue Welt auf. Und das ist eigentlich ganz toll, sich damit zu beschäftigen.
Vielen herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Danke, dass du da warst.
Und ich glaube, wir bleiben vielleicht noch ein bisschen hier sitzen und hören uns das ganze Gezwitscher noch an. Und ich bin jetzt auch ein bisschen angefixt, noch mal ein bisschen genauer hinzuhören, was bei uns im Kleingarten los ist. Und vielleicht bin ich jetzt auch der Mönchsgrasmücke morgens um 4.30 Uhr nicht mehr ganz so böse, wenn sie da Alarm macht. Ja, und dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast. Und bevor ihr gleich in den Garten rennt, um zu hören, wer bei euch da so zwitschert, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Für alle, die gerne wissen, was los ist auf unserem Planeten, sich auch mal auf neue Blickwinkel einlassen und sich über Denkanstöße freuen, gibt's 7 Tage wach. Der rbb24 Inforadio-Podcast 7 Tage wach liefert die wichtigsten Fakten und stärksten Debatten.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind seit fast 30 Jahren miteinander befreundet und wir diskutieren wahnsinnig gerne, was auf der Welt gerade so passiert. In der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft.
Auch in unserem Podcast 7 Tage wach machen wir das. Wir streiten uns, wir nerven uns auch mal, aber das ist wichtig, egal wie hart wir in der Sache diskutieren, wir haben uns hinterher immer noch lieb.
Und wir wollen einfach wirklich wissen, was der andere für eine Meinung hat und auch warum.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags, zum Beispiel in der ARD Sounds App.